Ja, willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen Paper Dice und wir sind heute beim ersten Mal bei dem wirklichen Vorbesprechung/Nachbesprechung unserer Spielsitzung hier dabei. Ich habe momentan noch die ganzen Arbeiten für die Aufarbeitung der Geschichte bislang, damit man überhaupt versteht, was hier gerade alles passiert. Währenddessen nehme ich aber schon mal diese Folge hier auf. Wir sind in Sagava, einem Land, wo die Stadt Crown's End von den Crown's Guardian, wie sie sich jetzt genannt haben, als Siedlung und als Stützpunkt eingerichtet wurde. Es wurde Akoni, eine Dryadin, die auf der namenlosen Insel gefunden wurde, in der Dunkelhammerfeste, in der Mine, die ich euch hoffentlich in der Vorgeschichte schon erzählt habe. Und Akoni verwaltet so Crown's End die ganze Zeit, während die Abenteurer, eben die Crown's Guardians, unterwegs sind, um den Geheimnissen der Welt auf den Grund zu gehen. Was auch schon bekannt sein sollte, ist, dass die Tore von Kaluan von den Aposteln der apokalyptischen Reiter aufgesucht werden, um die apokalyptischen Reiter auf die Welt Golarion zu holen und damit die Apokalypse einzuleiten. Die Crown's Guardians konnten mit Kasnadirs Hilfe, die sie als sagen wir mal Verbündete gewinnen konnten, herausfinden, dass die Verseuchung des Bodens von Sagava, diese ganze Pestilenz von dem Boden selber, durch eine Kreatur namens Rasvaga stattgefunden hat. Rasvaga soll ein elefantenähnlich große Bestie sein, die aber babyhaft aussieht mit grauer Haut. Und Kasnadir konnte herausfinden, wo sie das letzte Mal war. Wenige Tage quasi südlich von Darkreach entfernt, dem Ort, wo sie Kasnadir aufsuchen, um mit ihr zu kommunizieren, wenn sie sich nicht treffen, dann eben über Briefe. Aber südwestlich von Crown's End auch mehrere Tage entfernt, mitten in der Steppe von Sagava. Die Gruppe hat sich also aufgemacht und sich Rasvaga entgegengestellt. Hale verlor dabei sein Leben und konnte mittels eines Wiederbelebungstrankes, den Rasu aus Azrathok erhalten hat, von ihren Mitstämmigen wiederbeleben. Das ist zumindest die große Idee. Da haben wir den Cliffhanger angesetzt und jetzt geht's eigentlich in die Vorbereitung. Das ist der Moment, wo ich meine Gruppe darauf hinweise, dass unten im Transkript, oder was heißt Transkript, in der Übersicht, wo die verschiedenen Bereiche dieses Podcasts sind, ihr jetzt zu dem Nachbesprechungsteil springen solltet, wenn ihr euch nicht spoilern möchtet. Was ist also für die Runde von meiner Seite als Spielleiter aus geplant? Wir haben Kael, der gestorben ist, das heißt, ein Wiederbelebungsritual steht an. Dementsprechend, ob es erfolgreich ist oder nicht, wird Kael wiederbelebt oder der Charakter verschwindet erstmal aus der Geschichte heraus. Ein zweiter Charakter wurde vom Spieler auch schon erstellt, sodass da ein möglichst schneller und reibungsloser Eintritt wieder geschehen kann. Die Gruppe sagte schon im Vorwege, dass sie nach Crown's End zurückgehen möchte und die beiden Ex-Menschen vor allem in ihre Heimat nach Azrathok zurückkehren möchten. Das liegt zum Teil daran, denke ich zumindest, dass sie einen Brief von Akoni bekommen haben. Ein Brief, der ihnen sagte, dass einige neue Besucher nach Crown's End gekommen sind, darunter Shazru, den sie in der Höhle vor mehreren Wochen oder Monaten aus den Fängen von den Kindern des Edersius befreit haben. Wie sich herausstellte, war er weniger gefangen als wirklich freiwillig dort. Er vermutete, dass der Egris, der Anführer der Echsenmenschen namens Chakax, Krieg führt, und damit sind auch Arena-Kämpfe gemeint, um die Seelen der Gefallenen für sich zu beanspruchen, diese Seelenenergie aufzunehmen. Es ist noch nicht ganz klar, warum. Aber die Spieler vermuten, dass er eben das offensichtliche Böse ist in Azrathok. Shazru konnte das in seinem Brief, oder in dem Brief von Akoni hat Shazru es angedeutet, dass er vom Chakax quasi beobachtet wird. Dass er irgendwas der Igris vermutet. Was sie noch nicht wissen, und das ist die Planung eben bislang, dass Shazru Informationen auch mitgenommen hat aus Azrathok, um einige Informationen über diese Korruption von Chakax preiszugeben. Er hat alte Tagebücher und Bilder, die Informationen bereithalten, die vielleicht ein anderes Bild aufzeigen könnten. Vor allem Rasu ist wichtig, auch diesen Konflikt zwischen den Sras, wo eben Teto Echo und Rasu herkommen, und den Droks, was tiefer im Dschungel ein Echsenmenschenstamm ist, wieder diese beiden Stämme zu vereinen. Das ist so eine Geschichte, die vielleicht jetzt aufblühen könnte. Vielleicht machen sie mit den Informationen etwas, also ich hoffe, dass sie mit den Informationen etwas machen. ich vermute auch stark, dass sie auf Grundlage dieser Informationen nach Azrathok gehen werden. Andere Möglichkeit, wo sie hingehen könnten, wäre zum Blumenritter Sinaga, dem zweiten Apostel, den sie schon jetzt persönlich getroffen haben. Aber auch an Azrathok vorbei zu der großen fliegenden Bestie, die aus Volnagur, dem Endsänger, entstanden ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, nach Talapheim zu gehen, wo Grom eine Vision über Rattenmenschen hatte. Oder eben in die von Khaznadir genannte Stadt Freehold, wo Sophie von Schora, die von Khaznadir aufgesammelt wurde, als eine einsame Wanderin ihren eigenen Platz wieder erlangen möchte. An dieser Stelle empfehle ich meinen Spielern, um Spoiler zu vermeiden, bei ungefähr Minute 10:30 wieder einzusteigen. Aber gehen wir das Ganze von oben nach unten mal durch. Erste Sache ist, wie gesagt, Wiederbelebung von Kael. Die zweite Sache ist, dass wenn sie nach Crown's End gehen, was momentan die Idee der Gruppe ist, Shazur seine Dokumente und seine Geschichte auffinden werden. Shakax, der Igris von Azrathok, in anderem Licht gezeigt werden könnte und die Gruppe darauf hingehend entscheiden muss, was sie tut. Die Dokumente von Shazru zeigen, dass er sich nicht verändert hat. Es ist bekannt, dass der Igris lange lebt, aber diese Bilder und die Jahreszahlen, die dazu in den Tagebüchern und auf den Bildern auch vermerkt sind, zeigen, dass er mehrere Jahrhunderte schon lebt, länger als sie überhaupt vermutet haben, ein Igris würde leben. Das wiederum bedeutet, dass er auch die gleiche Person zu dieser Zeit war. Und die Tagebücher sagen aus, dass er eine ganz andere Persönlichkeit hatte, fürsorglich war und nicht so kriegerisch und kriegshetzerisch wie jetzt. Dass also irgendwas passiert sein muss, was ihn verändert hat. Die weitere Geschichte ist, was in Crown's End passieren wird, ist, dass Arifaris, eine weibliche Tiefling, ihren Standort dort bezieht. In der Nacht wird sie auftauchen und die Spieler werden vielleicht sogar die Charaktere werden wahrscheinlich eher als die Spieler aufwachen und herausfinden, dass der Lärm, der mitten in der Nacht auftritt, von Arifaris ist, einer reisenden Kartendeuterin und Hellseherin, könnte man sagen, die mitten in der Nacht ein Haus aufräumt, in dem sie Stellung beziehen möchte und damit auch ihre Dienste anbieten wird. Die Gruppe wird wahrscheinlich weniger angetan sein von dem neuen Gast, der angekommen ist in Crown's End. Aber dadurch, dass die Gruppe sehr stark Verbündete sucht, könnte sie wahrscheinlich leichtes Spiel haben, diese Gruppe auch zu überzeugen, dass sie nichts Böses im Schilde führt und entsprechend auch dort weiterhin bleiben dürfen. Was sie jedoch anbietet, ist Karten zu deuten und Karten zu legen. Aufgrund dieser Karten habe ich mir Notizen gemacht, in einem abgespeckten Tarotkartendeck von Dungeon Ranks 5, welche Karten sie ziehen kann. Die Karten werden von den Spielern gezogen und geben quasi Informationen preis von vergangenem, jetzigen, aber auch zukünftigen Ereignissen. Es ist quasi die Art, dass der Spieler oder die Spieler Einblick bekommen in die Geschichte auf eine kryptische Art und Weise. Ein Beispiel wäre die Karte der Händler. Wo sie dann sagen würde, der Händler ist weder Freund noch Feind, er ehrt den Tausch und der Tausch ist, was seinen Namen ehrt. Das ist eine Referenz auf Plizog, den Zyklopenhändler-Schmied, der interdimensional reist, um Seelen zu tauschen. Er nimmt als Währung Seelen an und schmiedet daraus Gegenstände, magische Gegenstände sowie Waffen. Je nach Mächtigkeit der Seele kann der Gegenstand auch entsprechend mächtig werden. Etwas, was er erst vor kurzem der Abenteurergruppe, den Crown's Guardians, quasi eröffnet hat. Das heißt, abschließend kann man sagen, das Wiederbelebungsritual ist fest geplant, die Geschichte von Shazru über Shakax, den Igris aus Azrathok, und Arifaris als neuen Charakter in Crown's End, die aus einem Ort kommt, über den sie ungerne spricht. Ein Ort, an den sie gebunden ist. Und es ist das Reich von Strahd von Cerevich, Ravenloft und Barovia. Eine Sache, die sie nicht so schnell herausfinden sollten. Aufgrund der Ereignisse, die jedoch passiert sind, werden die Charaktere wahrscheinlich wenig dagegen tun können, dass Strahd auf diese Erde, auf Golarion kommen wird. Dafür haben sie Entscheidungen getroffen, die zeitlich anders einspielen. Ich habe dafür einen Kalender und das Ereignis haben sie verpasst, wo sie eingreifen könnten. Jetzt müssen sie die Spur quasi nachverfolgen, um genau das zu verhindern. Es ist weniger etwas wie Meisterwillkür, sondern eher etwas, dass sie Entscheidungen hatten und haben sich für einen entschieden. Die Konsequenz daraus ist, dass versucht wird, Strahd als Hilfe zu holen für eine andere Situation. Unwissentlich, dass sie ihn dafür auf Golarion lassen. Das ist nicht etwas, was die Spielercharaktere machen, sondern die Nicht-Spielercharaktere, mit denen sie hätten interagieren können, mit denen sie interagiert haben, nur zur falschen Zeit quasi am falschen Ort waren. So, das nächste Mal, dass wir uns hören, ist nach der Sitzung, nach der Spielsession, wo wir schauen, was ist wirklich passiert. Also, was ist von der Planung umgesetzt worden? Was hat sich verändert? Was ist anders gekommen als überhaupt geplant? Oder habe ich vielleicht sogar Sachen geplant, wo ich vermutet habe, dass die Charaktere und Spieler das machen werden? Also, bis dann. So, da sind wir wieder. Ich muss jetzt meine Notizen mal nebenbei ein bisschen durchgehen, aber wir haben gestern gespielt. Und es gab ein paar Überschneidungen mit den Notizen, die ich mir vorher auch angefertigt habe, aber auf der anderen Seite wiederum gab es auch ein paar Details, die überhaupt nicht von mir geplant waren. Also zuallererst die Wiederbelebung von Kale. Die verlief im Grunde unspektakulär, könnte man sagen. Wir hatten einmal die Argumentation von Tattoo Echo, der eben ein prinzipielles Stoßgebet an Pharasma abgegeben hat. Dann eine sehr, sagen wir mal, interessante Art und Weise, irgendwie dieses Ritual zu vollziehen. Und zwar Razu hat eine Meditation vollzogen, um herauszufinden mit dem Zauber Locate Object, wo die Seele von Kale sein könnte gerade, so vom Ort her, von der Entfernung her und so weiter und so fort, um sie dann sich zu schnappen und festzuhalten. Die letzte Aktion war von Grom, die eher menschlich erschien. Und zwar hat er im Endeffekt aus Rasvaga Kates Leiche herausgezogen, aus diesem Inneren von dieser säurespeienden Bestie. Und hat sein eigenes Leben dafür riskiert. Und genau das hat er ihm vorgehalten. Er hat ihm gesagt, ich habe dich hier rausgeholt, warum zur Hölle stirbst du jetzt? Es gibt Leute, die quasi auf dich warten, Leute, die auf dich bauen, Leuten, denen du etwas schuldig bist, Leute, die quasi auf dich vertrauen. Und er hat damit sein Pflichtbewusstsein quasi angesprochen. Man muss dazu wissen, dass das Belebungsritual, was wir nutzen, basierend auf Matt Mercers Wiederbelebungsritual ist von Critical Role. Dementsprechend müssen die drei Spieler, die an diesem Ritual teilnehmen, eine Probe ablegen, abhängig davon, was sie sagen. Im Falle des Stoßgebetes an Pharasma eine Religionsprobe zum Beispiel. Abhängig von der Überzeugung, die Grom geleistet hat, einen Persuasion-Check. Und ja, die Seele, das war eher so ein Fingerfertigkeitsding, was auch die schwierigste Probe war, weil ich das sehr, sehr abstrus fand. Es war eine coole Idee, das ist gar nicht die Frage, aber es fühlte sich sehr abwegig an. Aber es hat alles geklappt. Und die Schwierigkeit, die ursprünglich besteht, ist eben die 10. Ich muss einen Würfel werfen und mindestens 10 erreichen, damit er wiederbelebt wird. Für jedes Mal, was er stirbt, erhöht sich diese Schwierigkeit um 1. Für jede Probe, die nicht geschafft wird, erhöht sich diese Schwierigkeit um 1. Für jede Probe, die aber geschafft wird, verringert sich die Probe um 3. Die Problematik war also, dass sie haarscharf diese das Stoßgebiet in Pharasma, dass sie das fast nicht geschafft haben und dieses Festhalten der Seele, weil es absurd schwer war, auch nur um einen Punkt geschafft haben. Aber sie haben trotzdem alle drei Proben abgelegt und naja, der Würfelwurf war dann eine 1, deswegen war der Würfelwurf eher formal zu sehen. Kale hat dafür auf der anderen Seite etwas gesehen und gleichzeitig verloren. Und zwar, bislang hatte er immer einen inneren Teufel in sich, der Erta genannt wurde. Dieser Teufel selber ist durch den Tod von Kale zurück in die Hölle gefahren. So schien es zumindest. Denn Kale sah Folgendes. Er hatte so seinen Fullmetal Alchemist-Moment. Zwei Türen auf der gegenüberliegenden Seite von ihm und seiner Tür entsprechend. Ein kleines Kind, was eine Schattenform hat. Und dieses Kind sagte ihm, dass er von seinen Eltern verlassen wurde und er hofft, dass Kale ihn nicht auch noch verlassen wird oder im Stich lässt. Danach erschien ein Engel mit schwarzen Flügeln und dorniger Krone. Dieser Engel grinste Kale an und legte dem Schatten eine Schlinge um und verkündete nun auch, dass er jetzt einen Teil hätte schon mal von ihm. Danach zog er ihn durch das Tor zurück und Kale sah einen kurzen Moment einen Fluss aus Feuer, der inmitten einer Stadt durchfloss, und gleichzeitig mehrere Gebäude dieser Stadt, die alle zu einem Mittelpunkt führten, einem großen schwarzen Turm, der nach oben hin in einen Himmel ragte aus quasi komplett bestehenden schwarzen Wolken, dunklen Wolken, grauen Wolken, wie auch immer. Der Himmel war nicht zu sehen, es war nur diese Wolken zu sehen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Was dann passierte, ist, dass Kale wieder aufwachte. Kale wachte auf und fühlte sich natürlich miserabel. Er verlor einen Teil von seinem Geschicklichkeitsattribut, von seinem Weisheitsattribut und vom Charisma. Das symbolisiert so ein bisschen den Verlust, einen Teil seiner Seele. Was jetzt aber dann noch anstand, ist, die Leiche von Rasvaga wollte geplündert werden von den Abenteuern, von den Crown's Guardians. Sie machten sich also dran und schauten, was könnte magisch sein an dieser Bestie. Und Tattoo Echo wirkte ein Detect Magic. Fand heraus, dass die ganze Bestie magisch ist. Aber insbesondere in seinem Inneren gab es stärkere magische Auren. Sie schnitten also Teile dieses Bauches auf und Säure floss aus dem Körper raus, wie quasi Blut aus anderen Kreaturen. Sie warteten also, bis die Säure abgeflossen ist und rasteten im Endeffekt einen Tag dort, um zu warten. Als das alles vollzogen war, haben sie am nächsten Tag die drei Mägen identifizieren können als das, was eben besonders magisch ist. Und sie fingen an, einen Magen zu durchstoßen. Säure spritzte raus, verwundete jemanden, in dem Fall Kale. Und danach entschied sich Tattoo Echo auch, die zwei anderen Mägen von Rasvaga mit einem Feuerbolzen zu vernichten. Sie haben also im Endeffekt die Mägen vernichtet und sind dann zurück nach Crown's End gereist. Die Reise selber nach Crown's End war unspektakulär. Einige Skelette griffen an, aber nichts, was man sogar ausspielen müsste. Immerhin ist die Gruppe jetzt stark genug, um sich gegen normale Skelette wehren zu können. Was aber passiert ist, ist Folgendes. Sie kamen nach Crown's End und die erste Frage, die gestellt wurde, ist, was hat sich verändert? Wir waren wochenlang nicht da. Nun ja, der Hafen ist repariert worden, im Großen und Ganzen. Das war das Erste, was sie gesehen haben. Was sie aber erst auf dem Marktplatz erkannt haben, ist, dass die Leute etwas hagerer sind. Die Lebensmittel sind schwieriger zu bekommen und werden rationiert. Die Jäger hatten schon, also Akuni hatte in ihrem Brief schon erwähnt, dass die Jäger immer weiter in den Dschungel gehen müssten, um irgendwas jagen zu können. Die Idee, Rasvaga zu töten und damit den Boden wieder fruchtbar zu kriegen, ist natürlich ein guter Punkt in die Zukunft, um eben auch Landwirtschaft betreiben zu können. Ohne verseuchten, versauerten Boden könnte man wieder versuchen, Pflanzen eben zum Wachsen zu kriegen. Sie suchten im Endeffekt Akuni auf, um sich auszutauschen, was ist in der Siedlung passiert, was gibt es Neues und was haben wir erlebt. Sie trafen aber vorher auf Kraxa und an die konnte sich keiner erinnern. Es war eine Knochennager, die bei den Kindern von Jedersius quasi der Anführer schien, als sie Shazru gesucht und retten wollten. Kraxa selber lebt dort. Das triggerte quasi Tattoo Echo aufgrund der Tatsache, dass er als Pharasma-Kleriker die Ausgeburten der Untoten nicht gutheißen kann. Pharasma steht quasi für den Kreislauf des Lebens und damit auch der Seelen. Und Untote sind immer außerhalb dieses Kreislaufes, sind etwas Abnormales. Was er sich also gefragt hat, ist, wie lange leben Naga? Und die Frage konnte er sich durch drei Skillchecks nachher fast zusammenreimen. Und Kraxa hat es ihm bestätigt. Nagas sind quasi unsterblich. Als halb magisch, halb göttliche Wesen quasi, haben sie keinen natürlichen Tod im Sinne des Alters. Dementsprechend war seine Schlussfolgerung, dann sind sie außerhalb des Kreislaufes schon von Natur aus. Das Untotendasein führt nicht dazu, dass sie außerhalb des Kreislaufs von Leben und Tod sind. Das führt schon allein ihrer natürlichen Gegebenheit dazu. Also war Kraxa keine Untote, die er töten oder anderweitig erlösen muss. Das war zumindest der aktuelle Stand, den er einhielt. Währenddessen kam Shazru dazu, ein Echsenschamane, den sie in der Höhle der Kinder von Jedersius damals versucht haben zu retten. Die zusammen versucht haben, eben Jedersius auf die Erde wiederzukriegen, um Krieg gegen die Sras zu führen und hauptsächlich gegen den Egris. Jedersius ist eine Art alte Kriegsgottheit von den Ex-Menschen. Klappte nicht so ganz, aber das ist hoffentlich ein Thema für die Vergangenheitsfolgen. Er erzählte auf jeden Fall, dass er Bilder und Tagebücher vom Egris hat, die vielleicht eine andere Blickweise zeigen. Also sind sie losgezogen, haben Akroni gesucht, die gerade mit Dothrak in einem Feld sich vergnügte. Und die zwei frisch Verliebten haben sie sich dann geschnappt, um eine Ratssitzung abzuhalten. In dieser Ratssitzung hat auch Kale den Vorschlag gebracht, die Crown's Guardians zu gründen als eine Art Schutzbund und auch diesen Städteverbund aufzubauen, der über die lange Zeit mehrere Städte nachher umfassen soll. Crown's End und die Crown's Guardians sollten eben einen Rat bestimmen, der über, wie eine Aristokratie quasi, über Crown's End wachen sollte, aber auch über den Städteverbund. wenn nachher andere Völker noch dazukommen sollten, sollte der Städtebund natürlich, wenn sie mit aufgenommen werden, auch die Ratsplätze dafür bereitstellen. Das war ein großer Punkt von dieser Versammlung. Sie haben Scarlet Broombite wieder getroffen, eine Fee, die sie auch bei den Kindern von Jedesius aufgefunden haben, die sich unsicher war, ob sie in der Stadt verbleiben würde, da sie sich aber mit Akroni ganz gut angefreundet hat und auch hören musste, dass Kasnadir Akroni gefoltert hatte vor langer, langer Zeit, konnte sie das quasi nicht auf sich sitzen lassen und übernahm sogar einen Platz im Rat, um Akroni zu schützen, ihre gute Freundin, wie sie jetzt ist. Damit konnten sie auf jeden Fall Scarlet auch in Crown's End als Verbündete behalten. Was noch passiert ist, sie fanden heraus, dass Gaure Moria eigene Probleme hat mit der Versorgung von Lebensmitteln hauptsächlich gerade. Jäger sind zu weit rausgegangen, wird gesagt, und wurden von Bestien überwältigt. Andererseits sollen ab und an Übergriffe auch auf die Siedlung stattfinden. Mombert selber mit Venea, der Priesterin von Asmodeus, denen wird nachgesagt, gerüchteweise, dass sie sich in dem Zelt von Mombert ab und an zusammentreffen und in einer Sprache sprechen, die kaum einer versteht, also eigentlich keiner versteht. Die Siedler von Gaure Moria haben deswegen Zweifel. Razu ist während einer dreitagigen, also drei Tage war die Crown's Guardians in Crown's End. Und an einem Tag ist Razu rübergeschifft mit der Sturmspitze, mit dem Schiff, was sie eben in Gaure Moria gebaut haben, um nach dem Rechten zu sehen und gleichzeitig zu schauen, ob sie vielleicht Bianca und Mira, die eben die Kräuterkundlerinnen in Gaure Moria sind, aber auch den Schmied überzeugen können, nach Crown's End überzusiedeln. Die Idee stand im Raum, dass Crown's End sich von Gaure Moria abtrennt. Sie konnte die drei nicht überzeugen, die drei Handwerker. Und bei Mombert wurde sie wurde zu Mombert gelassen und Mombert selber hat auch seine Bücher offengelegt quasi. Er sagte, dass Bücher gefunden wurden in der Mine von den Dunkeleisenzwergen und in deren Feste entsprechend eine Bücherei entstand oder bestand. Die Bücher mitgenommen wurden und er sie seitdem studiert. Was sie auch sehen konnte, waren, dass die Bücher hauptsächlich über alten Zwergentraditionen, Religion der Zwerge, aber auch Handwerkskunst der Zwerge und Mineralien und Erze sich handelt. Nichts, was auffällig schien. Razu ist dann auch am gleichen Tage noch wieder nach Crown's End zurückgesegelt. Das war einer der Punkte, die ich nicht bedacht hatte während meiner Planung. Die Geschichte mit Gaure Moria. Sie stand zwar irgendwie in meinem Hinterkopf, aber richtig vorbereitet für den Abend quasi hatte ich sie nicht. Glücklicherweise für mich, könnte man sagen, ist die Gruppe dem nicht ganz weitergegangen. Ich hätte mir quasi noch was überlegen können, was eben die Geschichte untermauert oder weiter voranführt. Immerhin habe ich eine Idee dafür, aber ich habe sie nicht ganz ausgeplant, als ich zu dem Abend quasi kam. Die zweite Sache war folgende. Die Tagebücher von Chasru, die er mitgenommen hat vom Egris. Teto Echo und Razu haben sich nach und nach diese Bücher angeguckt. Und Razu fand schon ein Symbol, was sie nicht deuten konnte. Es sah aus wie so ein Schweif, verschiedenfarbig bunt, der ein halboffenes Auge hat, als würde jemand ja, ernsthaft beäugen, angestrengt beäugen, konzentriert. Razu fand das. Teto Echo konnte noch zwischen den Zeilen herauslesen, dass die Beschreibung von dem Saurierkommandanten vor Nakai sehr, sehr stark an Nakai erinnert. Sowas wie die Beschreibung von Kriegswunden, die er trägt, waren fast die gleichen. Das ganze Äußere, wie es beschrieben wurde, ähnelte ihm sehr stark, weswegen man fast schon auf die Idee kommen könnte, dass es die gleiche Person wäre. Was natürlich nicht sein kann, aufgrund der Tatsache, dass Saurier nicht so lange leben. Nakai ist kein alter Greis quasi, der schon so lange lebt, wie die Bücher es vom Datum her suggerieren würden. Razu wollte nach Azrathok, um selbst nach dem aktuellen Stand zu sehen. Das war etwas, was, wenn wir uns zurückerinnern, ich sogar geplant hatte. Was passiert, wenn die Gruppe nach Azrathok geht? Razu war die einzige Person bislang, die dorthin gehen wollte. Sie traute nicht unbedingt Chasros Worten und wollte nicht immer von dritten Personen hören, was quasi gerade passiert. Sie wollte es selbst sehen, es selbst erfahren. Grom währenddessen wollte nach Freehold, die Stadt, die angepeilt wird von Kasnadir, unserer sehr charmanten Drow-Magierin, untoten Drow-Magierin, muss man dazu sagen, und Sophie von Shora, die noch unbekannt ist, wo man nur weiß, dass sie die Königsmörderin sein soll von ihrer Mutter, von ihrer Tante ins Exil gestoßen wurde und ihre Tante momentan auf dem Thron ist. Sophie von Shora will zurück nach Freehold und will den Thron, ihren rechtmäßigen Thron, dadurch, dass sie als Königsmörderin quasi zu Unrecht beschuldigt ist. So, Grom wollte im Grunde genommen kurz hin, gucken, wie ist die Kultur dort aufgebaut, was für Rassen sind dort vertreten, wie groß ist die Stadt. Einfach grobe Informationen über die Stadt sammeln während sie warteten, dass Cale sich erholt. Was sie nicht wussten bis dahin, Cale wird sich nicht auf normale Art und Weise erholen. Ein Teil seiner Seele ist nicht da. Wenn er wieder eine komplette Seele hat, wird das natürlich auch seinen Zustand kurieren, aber bis dahin hilft Rasten nicht. In der Nacht, das war ja auch was vorbereitet war, kam Arifaris Rovari, die rote Tiefling-Dame aus einem fernen Land. Sie baute ihren Karren auf und das Erste, was die ganzen, also bis auf Rasu sind alle aufgewacht und haben eben mitgekriegt, dass Arifaris ihren Wagen entlädt. Mitten in der Nacht. Ganz alleine. Was dazu führte, dass sie die Wachen ein bisschen hinterfragen wollten, ob das so sinnvoll ist, dass sie Bauern erstens einsetzen und zweitens so wenige. Was natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass sie nicht viele Ressourcen in dem Aspekt haben. Aber sie fanden es natürlich erstaunlich, dass Arifaris einfach ungehindert in diese Stadt kommen konnte. Sie baute ihren Laden auf und entlud ihren Karren. Sie fing auch am ersten Tag direkt am Morgen an, erste Kontakte zu knüpfen und die Charaktere fanden sie mit Akroni lachend. Arifaris selber, sie bot an, Karten zu lesen, was allen Charakteren bislang nicht so geläufig schien, verständlicherweise. Die Charaktere durften als Gruppe zusammen 4 Karten ziehen, also jeder Spieler zog eine Karte. Sie zogen die Karten der Berserker, den Gebrochenen, den Paladin und den Steuereintreiber. Zu jeder Karte gibt es ja Informationen, die ich niedergeschrieben habe. Eine Sache, die eben auch vorbereitet war. Und zwar, der Berserker gibt eine kryptische Information über einen bevorstehenden Feind. Der Paladin erzählt von einer verlorenen Person, die aber früher geliebt wurde und jetzt am Rande des Selbstmords steht. Der Gebrochene erzählt von mehreren Seelen, die zum Teil gefangen sind und damit nicht vollständig und frei. Eine Sache, die auf Cale auch schließen sollte. Der Steuereintreiber erzählte von einer unbezahlten Schuld, was theoretisch gesehen auch eher offensichtlich war, aber es hat einen netten Twist. Eine Sache, die ich über lange Zeit schon vorbereitet hatte, aber noch nicht vollständig ausgeschrieben, war eines, was ich Tattoo Echo oder seinem Spieler immer wieder fragte. Er hat als Mechanik seiner Klasse die Fähigkeit, 2 Würfel nach einer langen Rast zu würfeln, die er auf Freunde oder Feinde anwenden kann, anstatt dem Würfelwert, der geworfen wurde. Diese 2 Würfel durfte er aufgeben, um eine Vision von Pharasma zu erhalten. Diese Vision thematisieren wir das nächste Mal. Die Runde selber, nun, ich hatte Wege eingeplant, die nicht gegangen wurden, was aber auch gut ist. Lieber ein bisschen mehr Plan als zu wenig. Immerhin merkt man ja jetzt auch, welche Sachen dann dazuschlagen, die man nicht geplant hat. Hauptsächlich die Detailsachen hier in dem Aspekt. Was ist zum Beispiel mit dem Symbol im Tagebuch? Eine Frage, die mir von Rasus Spielerin gestellt wurde. Finde ich ein Symbol dort? Und ich dachte mir so, ja, bestimmt. Ich meine, klar. Und glücklicherweise hatte ich genügend Hintergrundinformationen, um sehr schnell ein passendes Symbol dafür zu finden. Die zweite Sache war natürlich Garamoria. Sie haben mehrere Wege, was bei Sandbox-Abenteuer nicht ungewöhnlich ist und auch sehr schön. Man muss natürlich auch mehrere Wege vorbereiten. Nicht unbedingt hundertprozentig im Detail, aber die grobe Idee muss stehen. Dass wir diese Planungssession hatten, war natürlich ganz vorteilhaft aufgrund der Tatsache, dass man jetzt wieder gucken kann, in welche Richtung möchte die Gruppe das nächste Mal gehen. Dann kann man dorthin wieder mehr ausarbeiten. Die Richtung ist dann begrenzter, weil sie sich schon für eine Richtung entschieden haben. Auf der anderen Seite haben sie in dieser Sitzung sehr viele Informationen gekriegt, die auch Fragen aufwerfen. Fragen, die hoffentlich geklärt werden, höchstwahrscheinlich geklärt werden, aber auch die Geschichte vorantreiben. Darunter auch solche Fragen wie, was sollen die Karten von Arifaris mir sagen und was hat es jetzt mit dem Egris auf sich, dass diese Tagebücher ein anderes Bild zeigen? Zusammenfassend kann man also sagen, was wurde geplant? Es gab die Wiederbelebung, es gab die Geschichte mit dem Egris, mit den Tagebüchern und Chazru und Arifaris Rovari. Die Wege Azrathok und Sinaga sind over the top quasi geplant gewesen, die nicht angegangen wurden, weil die Zeit eben dafür fehlte. Es wurde sehr viel Zeit in das Rollenspiel investiert, was Schönes, und eben auch mit Crown's End interagiert. Vergessene Charaktere wurden wieder ins Bühnenlicht quasi gestellt. Scarlet wurde lange Zeit nicht angesprochen, weil man nicht in Crown's End war. Kraxa und Chazru waren komplett außerhalb von allen möglichen Situationen, wo man sie treffen könnte. Und Akroni sowie Dothrak auch so wie Scarlet eben in Crown's End, aber wurden eben wenig angesteuert, weil die letzten Wochen im Spiel selber außerhalb von Crown's End stattgefunden haben. Dass dort eben Zeit investiert wurde, ist natürlich sehr schön. Was jedoch nicht geplant war, das Symbol von den Tagebüchern vom Aegris, diesen Schweif mit dem halb geöffneten Auge und detaillierte Informationen über Garamoria. Die Grundidee ist übermittelt worden, die Grundidee ist auch kurz angenommen worden, dadurch, dass Rasu rübergereist ist, aber man hat es noch nicht vertieft. Was aufgrund der, ich denke, der Fragestellung gerade liegt, was die Gruppe überhaupt machen will als nächstes. Grom möchte nach Freehold währenddessen, auch nur kurz, aber immerhin will er nach Freehold, währenddessen Rasu nach Azrathok will. Und vielleicht möchte irgendjemand anders zu den Minotauren rüber, um sie eben überzusiedeln. Alles sind solche Fragen, die jetzt erstmal geklärt werden müssen und hoffentlich vor der nächsten Session passieren, damit wir in der nächsten Session nicht eine Stunde oder gar länger darauf aufwenden, um auszuspielen und herauszufinden, wo möchte die Gruppe jetzt als nächstes hin. Dafür können wir das vielleicht ein bisschen abkürzen, dass man eben eine kurze Diskussion darüber führt, aber als Spieler schon weiß, okay, wir möchten dahin aus den Gründen. Also im Großen und Ganzen war es relativ gut vorbereitet. Wir haben ein System, das den Abend bewertet. Der Abend war eine 6. Von 5 bis 10 geht die Skala. 5 ist dabei eben nicht so gut, während 10 eben besser ist. Und das Ganze war eine 6 auf Grundlage der Spieler, was sie sagten, dass eben es einfach eine Planungssession war. Es war, wir kommen an, wir gründen Sachen, wir besprechen nächste Pläne und Ziele und strukturieren uns erstmal neu, holen uns die Informationen, die wir brauchen und interagieren mit den ganzen NPCs, was wiederum cool war. Aber eben die Progression war einfach nur, okay, wir haben jetzt mehr Informationen, können jetzt entscheiden, was wir machen. Aber ja, das war unsere erste Folge zum Kampagnenjournal von Discovery Island. Wir hören uns nächsten Monat hoffentlich wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung die Gruppe aufgebrochen ist oder aufbrechen wird. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.